Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist der Kurzwellensender, die Stimme von Türkiye. Im Studio in Ankara begrüßen Sie
Gültekin Alkoyak
und Kemal Çelik. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3A, Türksat 4A und Galaxy 19. Unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.350 Kilohertz und unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 9.840 Kilohertz. In unserer einstündigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten die Sendereien, ruhmreiche türkische Sportler, Thema des Tages und Persönlichkeiten der türkischen Welt. Abschließend hören Sie Musik.
US-Präsident Donald Trump hat nach nur einem Tag die Beendigung der US-Militäroperation zur Eskortierung von Schiffen durch die Straße von Hormuz angekündigt. Ziel war es, mit dem Iran ein Abkommen zur Beendigung des Nahostkrieges zu erzielen. Unter Berufung auf Bitten Pakistans und anderer Länder sowie auf Fortschritte bei den Verhandlungen mit Teheran verkündete Trump diese Entscheidung, betonte aber, dass die Seeblockade weiterhin uneingeschränkt in Kraft bleibe.
Bei israelischen Angriffen im Südlibanon wurden 4 Menschen getötet und weitere verletzt. Dies stellt einen erneuten Verstoß gegen die bestehende Waffenruhe dar. Die jüngsten Entwicklungen ereigneten sich, nachdem israelische Streitkräfte am Dienstag 57 Angriffe im gesamten Libanon verübt hatten. Die jüngste Eskalation seit dem 2. März. Das libanesische Gesundheitsministerium gab am Dienstag bekannt, dass die Zahl der Todesopfer durch israelische Angriffe seit dem 2. März auf 2.702 gestiegen ist. 8.311 Menschen wurden verletzt.
US-Außenminister Marco Rubio hat das Ende der Operation Epic Fury bekannt gegeben. Er betonte, dass die Kernziele erreicht wurden und die USA weder eine Wiederaufnahme der Kampfhandlung noch eine weitere Eskalation anstreben. Rubio erklärte, die USA hätten im Rahmen der Operation Irans Kurzstreckenraketenkapazitäten, Abschussrampenfabriken und die Marine zerstört, sodass Teheran nicht länger einen Schutzschild errichten könne, hinter dem es sein Atomprogramm verbergen könne. Rubio betonte, dass die USA weder eine Wiederaufnahme der Kampfhandlung noch eine weitere Eskalation anstreben.
Ein israelisches Gericht hat die Haft zweier ausländischer Aktivisten, die sich an Bord einer Gaza-Flottille befanden, bis Sonntag verlängert, wie eine sie vertretende Menschenrechtsorganisation mitteilte. Die Behörden vernehmen die beiden weiterhin. Der Spanier Saif Abu Keshek und der Brasilianer Thiago Avila erschienen zu ihrer zweiten Anhörung vor einem Gericht in Ashkelon, nachdem sie vergangene Woche zur Vernehmung nach Israel gebracht worden waren. Die beiden, die in einem Gefängnis in der südisraelischen Stadt festgehalten werden, gehörten zu Dutzenden Aktivisten an Bord einer Gaza-Flottille, die am frühen Donnerstagmorgen von israelischen Streitkräften in internationalen Gewässern vor der Küste Griechenlands abgefangen wurde.
Türkei hat ihre Interkontinentalrakete Yıldırım Han erstmals öffentlich auf der Verteidigungsmesse SAR 2026 in Istanbul präsentiert und unterstrich damit einen bedeutenden Fortschritt ihrer Fähigkeiten im Bereich Langstreckenangriffe. Die vom Forschungs- und Entwicklungszentrum des türkischen Verteidigungsministeriums entwickelte Rakete erreicht Geschwindigkeiten von bis zu Mach 25 und hat eine Reichweite von 6000 Kilometern. Das Yıldırım-System verwendet flüssiges Stickstoffoxid als Treibstoff und wird von 4 Raketentriebwerken angetrieben. Damit zählt es zu den modernsten Raketenplattformen, die Türkei bisher entwickelt hat.
Im Streit zwischen Google und der Europäischen Union über die Weitergabe von Suchmaschinendaten warnt der US-Konzern vor Datenschutzrisiken. Das von der EU-Kommission vorgeschlagene Verfahren zur Anonymisierung reiche nicht aus, um die Privatsphäre der Europäer zu schützen, sagte der Google-Forscher Sergei Wasilitsky der Nachrichtenagentur Reuters. Mitarbeiter des Unternehmens hätten Nutzer in den Datensätzen in weniger als 2 Stunden erneut identifizieren können. Wasilewski soll sich am Mittwoch mit EU-Wettbewerbshütern treffen, um strengere Schutzmaßnahmen vorzuschlagen. Die Brüsseler Behörde hatte vor einem Monat Pläne vorgestellt, wonach Google-Konkurrenten wie OpenAI Zugang zu Suchdaten gewähren muss. Dazu gehören Informationen über das Ranking, Suchanfragen sowie Klick- und Aufrufdaten. Die Vorgaben sind Teil des Gesetzes über digitale Märkte, das die Marktmacht großer Technologiekonzerne eindämmen soll. Die Regulierungsbehörden wollen bis zum 27. Juli über die genauen Maßnahmen entscheiden, die Google umsetzen muss. Bei Verstößen drohen dem Konzern Strafen von bis zu 10% des weltweiten Jahresumsatzes.
Von der Stimme Türkis hören Sie weitere Nachrichten.
Im Westen der iranischen Hauptstadt Teheran sind bei einem Brand, der gestern Morgen im Erdogan-Einkaufszentrum ausbrach, 8 Menschen ums Leben gekommen. Das iranische Staatsfernsehen berichtete über Details des Vorfalls im Erdogan-Einkaufszentrum im Stadtteil Shahidiyah. Dem Bericht zufolge kamen infolge des Brandes 8 Menschen ums Leben, 36 weitere wurden verletzt. Die Such- und Rettungsarbeiten vor Ort dauern weiterhin an. Zur Ursache des Brandes liegt bislang keine offizielle Erklärung vor. Der General- und Revolutionsstaatsanwalt von Shahidiyah teilte mit, dass eine Untersuchung des Vorfalls eingeleitet wurde.
Der Rechtsstreit zwischen Elon Musk und dem von ihm mitgegründeten Unternehmen OpenAI hat sich zu einer Plattform entwickelt, auf der die existenziellen Risiken künstlicher Intelligenz für die Menschheit diskutiert werden. Musk, der vor Gericht aussagte, warnte davor, dass eine unkontrollierte Entwicklung von KI katastrophale Folgen haben könne. Während der Verhandlung über die Unternehmensstruktur und Mission von OpenAI bezeichnete Musk das schlimmste Szenario als eine Terminator-Situation. Musk argumentierte, dass fortgeschrittene KI-Systeme ohne strenge Sicherheitsmaßnahmen außer Kontrolle geraten könnten. Das größte Risiko ist, dass die KI uns alle tötet, sagte er. Musk betonte, dass es sich bei dem Verfahren nicht nur um einen Managementstreit handele, sondern um eine langfristige Frage des Überlebens der Menschheit. Im Zentrum der Klage steht Musks Vorwurf, dass OpenAI von seiner ursprünglichen gemeinnützigen Mission abgewichen sei und sich nach Partnerschaften mit großen Technologieunternehmen vollständig zu einer profitorientierten Struktur entwickelt habe. Dennoch verlagerte Musk während der Verhandlung den Fokus immer wieder von der Unternehmensführung auf die Gefahren der künstlichen Intelligenz. Er warnte, dass mit zunehmender Autonomie und Leistungsfähigkeit der Systeme auch die Risiken steigen. Musks Verweise auf Terminator-ähnliche Szenarien stießen beim Gericht zeitweise auf Kritik. Trotz der Aufforderung des Richters, sich auf rechtliche Argumente statt auf spekulative Szenarien zu konzentrieren, hielt Musk daran fest, dass Sicherheitsbedenken eine grundlegende Rolle in den operativen Strukturen von Organisationen wie OpenAI spielen müssten.
Im Zusammenhang mit der Aktivierung eines Luftabwehrsystems gegen unbemannte Drohnen sind in der Nähe der Insel Keshem, die zur iranischen Provinz Hormozgan gehört, Explosionen gemeldet worden. Laut der Nachrichtenseite Entekhab gab die Provinzverwaltung von Hormozgan eine entsprechende Erklärung ab. In der Erklärung wurde mitgeteilt, dass in der Nacht in der Umgebung der Insel Keshem, die sich unmittelbar neben der Straße von Hormuz befindet, Explosionsgeräusche zu hören waren. Weiter hieß es, dass diese Geräusche durch das Eingreifen des Verteidigungssystems gegen Mikrodrohnen und Aufklärungsdrohnen verursacht wurden. Zudem wurde betont, dass es auf der Insel Keshem weder zu Gefechten noch zu Explosionen oder Sachschäden gekommen sei. In den Nachtstunden war in sozialen Medien behauptet worden, dass auf der Insel Keshem mehrere Explosionen zu hören gewesen seien, jedoch lag zunächst keine offizielle Stellungnahme der Behörden vor.
Das Kreuzfahrtschiff vor Kap Verde, auf dem das Hunter-Virus ausgebrochen ist, darf zu den Kanarischen Inseln weiterfahren. Die spanische Regierung teilte mit, man habe das Anlaufen eines Hafens genehmigt. Ein genauer Ort wurde nicht genannt. Das Schiff soll demnach in 3 bis 4 Tagen auf den Kanaren eintreffen. Weiter hieß es, die Entscheidung sei in Abstimmung mit der Weltgesundheitsorganisation und der Europäischen Union gemäß internationalem Recht und humanitären Prinzipien getroffen worden. Das niederländische Schiff Hondius hat knapp 150 Menschen an Bord. Bislang sind 3 Reisende an der Viruserkrankung gestorben, darunter eine Deutsche, 2 Erkrankte und eine dritte Person, die mit der gestorbenen Deutschen in engem Kontakt war, sollen zur Notfallbehandlung in die Niederlande geflogen werden.
Und nun eine Nachricht vom Sport. Der FC Arsenal hat das Finale der UEFA Champions League erreicht. Im Halbfinale-Rückspiel in England gewannen die Gunners gegen Athletic Madrid mit 1:0. Das Hinspiel war mit 1:1 unentschieden ausgegangen. Somit erreichte nach 2006 FC Arsenal das Finale der UEFA Champions League.
Von der Stimme von Türkiye hörten Sie die Nachrichten.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
This is the voice of Türkiye.
Hier ist die Stimme Türkiye's.
Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
هنا اذاعت صوت ترکیه.
دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
اوودی رادیو گلاس ترکیه.
ترکیه‌نین سس رادیوسو.
کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
استا اس لا ووس ده ترکیه.
سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
Юфлет Зари и Туркия.
这里是 土耳其 之声 广播电台.
Инджа Анкара, радио Садое Туркия.
Да, Туркия ганг радио да.
Хосуме Туркия и зайна радио Гаяна.
Кетевши радио Садбури Туркия скма.
Овода Туркия уни радио са.
Айч радио Воча Туркия.
Говорит голос Тюркия.
Эфирда Тюркия овоза.
Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
Е садай Тюркия.
Аңлаватқаныңа Тюркия овоза радиосы.
Эво и фонетис Тюркия.
Овди радио глас Тюркия.
Гидар реди амурия Тюркия.
Ини адала радио суара Тюркия.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
Este radio voz de Turkiye.
Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
Zboru wa glasot na Turkiye.
Efirde Turkiye ovoz radio.
It Turkiye hangia radio ya.
Ovde radio glas Turkiye.
Turkiye une radiosu.
Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
kurtulur mu, eskisi gibi olur mu? Aklımda hala Beyoğlu günleri. Gitsem çok davetim yok, kalsam yalnızım çok. Yüzümde temsin ama geleni. Söyle aşk kurtulur mu, eskisi gibi olur mu? Aklımda hala Beyoğlu günleri.
İllallah işinden, illallah gücünden, illallah maçından. İllallah, illallah işinden, illallah gücünden, illallah aşkından, illallah.
Reiche türkische Sportler.
Heute erzählen wir Ihnen die Geschichte einer legendären Persönlichkeit, die sich vom Mattenrand bis auf das olympische Podium gekämpft hat, mit jedem Tritt Geschichte schrieb und den türkischen Taekwondo-Sport weltweit bekannt machte. Bekannt unter dem Spitznamen Gepard, faszinierte dieser Sportler die Taekwondo-Welt mit seinen Drehkicks und seiner einzigartigen Fähigkeit, seine Gegner zu durchschauen. Servet Tazegül, lauschen wir dieser außergewöhnlichen Reise von Nürnberg nach London, von Peking bis Tscheljabinsk. Servet Tazegül wurde am 26. September 1988 in Nürnberg in Deutschland geboren. Als Kind einer türkischen Familie aserbaidschanischer Herkunft kam er früh mit Taekwondo in Berührung und verfiel der Faszination dieses Sports. Inspiriert von Filmen mit Jackie Chan und Jet Li begann seine Reise, die ihn schnell zu einem ernsthaften Wettkampfsportler machte. Unter der Anleitung seines Trainers Nureddin Yilmaz trug Tazegül bald das Trikot der türkischen Nationalmannschaft und entwickelte einen eigenen Kampfstil. Hohes Tempo, Drehtechniken und intuitive Kreativität. Sie nennen mich verrückt, niemand weiß, was ich als nächstes mache, sagte Tazegül. Für ihn war Taekwondo nicht nur ein Sport, sondern eine Kunstform auf der Bühne. Die Olympischen Spiele 2008 in Peking waren die erste große Bühne, auf der Servet Tazegül sich international bewies. In der Gewichtsklasse bis 68 Kilogramm besiegte er starke Gegner, einen nach dem anderen, und gewann die Bronzemedaille. Für einen erst 19-jährigen Sportler war diese Medaille nicht nur eine Auszeichnung, sondern ein Vorbote größerer Träume. Im selben Jahr holte er bei der Europameisterschaft in Rom auch die Goldmedaille und schloss 2008 als eines der erfolgreichsten Jahre seiner Karriere ab. 2011 gewann er bei der Weltmeisterschaft in Gyeongju in Südkorea seinen ersten Weltmeistertitel, indem er im Finale in der Gewichtsklasse bis 68 Kilogramm seinen Gegner besiegte. Vor großem Heimpublikum die türkische Flagge an die Spitze zu bringen, bedeutete, einen bleibenden Eindruck in der Taekwondo-Welt zu hinterlassen. Mit seinem Stil aus Drehkicks, Sprungtechniken und Angriffen aus kurzer Distanz wurde er von Analysten des Welt-Taekwondo-Verbandes mehrfach als einer der spannendsten Kämpfer des Sports bezeichnet. Die Olympischen Spiele 2012 in London fielen in die schwierigste und emotionalste Phase von Tazegüls Leben. Kurz vor den Spielen verlor er seine Mutter und trat mit diesem Schmerz im Herzen auf die Matte. Im olympischen Finale in der Gewichtsklasse bis 68 Kilogramm traf er auf den Iraner Mohammed Bagheri Mohtamed. In einem spannenden und nervenaufreibenden Kampf gewann er knapp mit 6:5 und sicherte sich die olympische Goldmedaille. Nach dem Kampf, die türkische Flagge auf den Schultern, brach Tazegül in Tränen aus. Er hatte sein Versprechen an seine Mutter erfüllt. Dieser Sieg war ein Höhepunkt für Türke im Taekwondo. Nach London geriet Tazegül in eine lange Verletzungsphase. Muskelriss im Fuß, Knieprobleme, gebrochene Hand und gebrochener Zeh. Diese Verletzungen führten zu Spekulationen über das Ende seiner Karriere. Doch nach Operationen am Handgelenk 2012 und am linken Bein 2016 kehrte er jedes Mal zurück. Wahre Champions sind nicht die, die nie fallen, sondern die, die nach dem Fallen wieder aufstehen und an die Spitze zurückkehren. Das Finale der Weltmeisterschaft 2015 ging in die Geschichte ein. Sein Gegner war der russische Weltmeister Alexei Denisenko. Beim Stand von 7:7 im dritten Durchgang setzte Tazegül einen spektakulären Drehkick und gewann mit 10:7. Die Halle tobte. Für diese Leistung wurde er als wertvollster Kämpfer des Turniers ausgezeichnet und widmete den Titel dem Andenken seiner Mutter. Servet Tazegül gewann 5-mal die Goldmedaille bei den Europameisterschaften 2008 in Rom, 2010 in St. Petersburg, 2012 in Manchester, 2014 in Baku und 2016 in Montreux. Bei Weltmeisterschaften errang er insgesamt 4 Medaillen, Bronze 2009 und ein weiteres Mal sowie Gold 2011 und 2015. In seiner Karriere bestritt er 143 internationale Kämpfe und gewann 116 davon, eine Erfolgsquote von 81,1%, die seine Konstanz als Champion belegt. In Mersin trägt eine Sporthalle mit 7500 Plätzen seinen Namen und in seinem Verein in Nürnberg bildet er weiterhin die nächste Generation aus. Die Geschichte von Servet Tazegül lehrt uns, Sport kann nicht nur betrieben werden, um zu gewinnen, sondern auch, um ihn schön auszuüben. Vom Bronze in Peking bis Gold in London, vom legendären Finale in Tscheljabinsk, stets blieb er derselbe Servet mit seinen Drehkicks, seinem mutigen Kampfstil und der Liebe zu seiner Mutter. Mit einem olympischen Gold, einer olympischen Bronzemedaille, 2 Weltmeistertiteln, 2 Weltmeisterschaftsbronzen und 5 Europameistertiteln hat er sich einen festen Platz in den Herzen von Millionen gesichert. Wir grüßen Gebhard Servet Tazegül mit Liebe, Respekt und Dankbarkeit. Auf Wiederhören.
Ruhmreiche türkische Sportler.
Stimme Türkiyes. Wir senden in die Welt.
Yağmur oldu öyle soğuk estirdi. ortak oldum, öyle sarhoş geçti akşamlar. Gittin gidelim, hasrete sardım, sendin her şeyim. Senle tamamdım, yandım bu defa. Öyle bir yandım, seni hala unutmadım. Gittin gidelim, hasrete sardım, sendin her şeyim. Senle tamamdım, yandım bu defa. Öyle bir yandım, seni hala unutmadım. Rağmen yaşıyorum, bana düşen ne varsa o kadar. Sensizlik yağmur oldu, öyle soğuk esti rüzgarlar. Yıldızlar ortak oldu, öyle sarhoş geçti akşam. Gittin gidelim, hasrete sardım, sendin her şeyim. Senle tamamdım, yandım bu defa. Öyle bir yandım, seni hala unutmadım. Gittin gidelim, hasrete sardım, sendin her şeyim. Senle tamamdım, yandım bu defa. Öyle bir yandım, seni hala unutmadım.
Das Ministerium für Industrie und Technologie hat im Juni vergangenen Jahres einen wichtigen Schritt unternommen und angekündigt, Entwickler einer heimischen Karten- und Navigationsanwendung zu unterstützen. Die Bewerbungen wurden im Jahr 2025 entgegengenommen und die Bewertungen abgeschlossen. Im März wurden dann unter Teilnahme von Minister Mehmet Fatih Kacir gemeinsam mit den beteiligten Parteien die Unterschriften für die heimische Navigation gesetzt. Sie hören nun eine entsprechende Analyse. Vier wichtige Ziele. TOC, einer der Projektpartner, nutzt seit dem ersten Tag seines Bestehens ein selbstentwickeltes Navigationssystem. Die Marke teilt keine Nutzerdaten mit inländischen oder ausländischen Personen oder Institutionen. Ziel ist es, diese Erfahrung und dieses Know-how auch in das neu zu errichtende heimische Navigationssystem einzubringen. Wenn das heimische Navigationssystem fertiggestellt ist und im Alltag genutzt wird, soll es auf mobilen Geräten, in Fahrzeugen, insbesondere bei Projektpartner TOC, in der Logistik, in Smart City-Anwendungen, im E-Commerce, im Tourismus sowie im Katastrophen- und Notfallmanagement eingesetzt werden. Darüber hinaus verfolgt es vier wichtige strategische Ziele. Schutz der Privatsphäre türkischer Bürger. Derzeit nutzt nahezu die gesamte Bevölkerung von Türkiye ausländische Navigationsanwendungen. Dadurch kann ein ausländisches Unternehmen, das diese Anwendungen betreibt, täglich in Echtzeit verfolgen, wo sich Millionen türkischer Bürger befinden, wohin sie fahren und wie lange sie sich an bestimmten Orten aufhalten. Mit einer Genauigkeit von nahezu einem halben Meter kann ein türkischer Bürger, der Navigation nutzt, überall auf dem Planeten lokalisiert werden. Auch wenn es angesichts des heutigen technologischen Stands schwierig ist, die Privatsphäre vollständig zu schützen, soll verhindert werden, dass diese Informationen in fremde Hände gelangen. Ausnahmezustand und Krieg. Zunächst der Krieg in der Ukraine, dann die Massaker Israels an den Palästinensern sowie die US-israelischen Angriffe auf Iran haben gezeigt, dass es auch im 21. Jahrhundert nicht leicht ist, den Frieden in der Welt zu bewahren. In Situationen wie Ausnahmezuständen oder Kriegen ist es möglich, dass ein ausländisches Navigationssystem sabotiert wird und dadurch Logistik, Verteidigung oder Nothilfe beeinträchtigt werden. Sogar unter dem Vorwand von Sanktionen kann die Nutzung solcher unverzichtbaren Systeme im betroffenen Land gestoppt werden. Mit einer heimischen Navigation soll auch dies verhindert werden. Daten türkischer Bürger können nicht vermarktet werden. Viele Navigationsanwendungen werden den Nutzern kostenlos angeboten. Hinter diesem scheinbar kostenlosen Modell steht jedoch in Wahrheit die Vermarktung der Nutzerdaten an kommerzielle Unternehmen. Durch Werbung und gezielte Lenkung wird der Nutzer selbst zum Produkt. Mit einer heimischen Navigation soll verhindert werden, dass türkische Bürger von globalen Wirtschaftsunternehmen kommerzialisiert werden. Nicht importieren, sondern exportieren. Mit einer heimischen Navigation sollen diese Anwendungen, insbesondere im professionellen und gewerblichen Bereich, nicht länger importiert werden müssen. Ziel ist zugleich auch der Export. Das bedeutet, dass die Anwendung weltweit genutzt werden soll. Dadurch sollen finanzielle Mittel nicht ins Ausland abfließen, sondern Einnahmen aus dem Ausland erzielt werden. Dieser Schritt wird zudem die Abhängigkeit vom Ausland verringern. Teil der nationalen Technologieoffensive. Minister Kaçer betonte, dass die heimische Navigation ein Teil der nationalen Technologieoffensive sei und erklärte, es ist undenkbar, dass Türkiye, das in der Champions League der Technologieentwicklung und Produktion mitspielt und von der Verteidigungsindustrie bis zum heimischen Automobil Hochtechnologie exportiert, in diesem strategischen Bereich zurückbleibt. Für das heimische Navigationsprojekt haben unter Koordination des Ministeriums Basharsoft, BVB und TOC ihre Kräfte gebündelt. Ziel ist es, dass die heimische Navigation KI gestützt ist und kurzfristig in Betrieb genommen wird. In jeder Tasche, in jedem Fahrzeug, an jedem Handgelenk. Navigationssysteme sind inzwischen ein fester Bestandteil des alltäglichen Lebens geworden. Sie haben ihren Platz in Telefonen, Autos und Smartwatches gefunden. So sehr, dass sie auch automatisch aktivieren, sobald der Nutzer ins Fahrzeug steigt oder losfährt. Dadurch haben selbst Gewohnheiten wie das Lesen von Karten oder das Folgen von Straßenschildern abgenommen. Navigationssysteme bestimmen per Satellit die globale Position und bieten durch vorinstallierte sowie ständig aktualisierte administrative und physische Karten Orientierung. Um die Realität noch genauer abzubilden, werden alle Straßen und Gassen regelmäßig von Fahrzeugen mit Kameras erfasst, sodass Straßen, Gebäude und Umgebungsbilder hochgeladen werden. Mithilfe künstlicher Intelligenz kann zudem berechnet werden, an welchen Straßenabschnitten Fahrzeuge häufiger stocken, wodurch Verkehrsaufkommen und Staus erkannt werden können. Auf Wiederhören.
Überall in der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkiyes mit Ihnen.
Thank you.
Hier ist die Stimme Türkiyes. Persönlichkeiten der türkischen Welt.
Willkommen zu einer neuen Folge unserer Sendereihe Persönlichkeiten der türkischen Welt. In der heutigen Sendung beschäftigen wir uns mit dem Thema die kraftvolle Stimme Westthrakiens Dr. Sadık Ahmet. Sie hören eine Bewertung des Experten für internationale Beziehungen Dr. Cemil Doğaç İpek. Einen Menschen nur über seinen Beruf zu definieren, zeichnet oft ein unvollständiges Bild, doch es gibt Persönlichkeiten, deren Identität und das Zugehörigkeitsgefühl, das sie verteidigen, ihren Schultern eine weit größere existenzielle Last auferlegen als ihre akademischen Erfolge. Dr. Sadık Ahmet, ein brillanter Chirurg, dessen Ausbildung an der Universität Ankara begann und an der Medizinischen Fakultät der Universität Thessaloniki abgeschlossen wurde, bedeutete für die türkische Minderheit in Westthrakien weit mehr als ein medizinisches Genie. Er verkörperte den Willen einer Gemeinschaft gegen die systematische Leugnung ihrer Identität. Sein Leben ist das tragischste Zeugnis dafür, wie ein einzelner Mensch angesichts ethnopolitischer Unterdrückungsregime auf dem Balkan zu einer überragenden Gestalt werden kann und warum ein Staat sich so sehr vor einem einzigen Wort fürchten kann. Die erste große Ungerechtigkeit, die den Charakter von Dr. Sadık Ahmet stählte, ereignete sich während seines Wehrdienstes in der griechischen Armee. In Treue zum Hippokratischen Eid untersuchte Ahmet ein griechisches Kind, das von hohem Fieber gequält wurde. Für diesen menschlichen Reflex wurde er des Amtmissbrauchs beschuldigt, doch die Strafe blieb nicht bei einem gewöhnlichen Disziplinarvergehen. Zunächst wurde Sadık Ahmet zu 4,5 Monaten Militärhaft verurteilt, anschließend mit den Worten »Hier wirst du nicht als Arzt arbeiten« in die Berge geschickt, um Steine zu schlagen. Dass die Hände eines feinfühligen Chirurgen gezwungen wurden, als Werkzeug körperlicher Zerstörung Steine zu zerschlagen, war nicht nur persönliche Grausamkeit, sondern eine symbolische Erniedrigung mit der Botschaft an die von ihm vertretene Gemeinschaft. Innerhalb unserer Grenzen könnt ihr höchstens Arbeiter sein. Ahmet ging aus diesen 3 Jahren schwerer Militärzeit und Haft mit der Überzeugung hervor, dass ein Arzt nicht nur Körper, sondern auch die verwundete Seele einer Gesellschaft heilen müsse. Der Kampf von Sadık Ahmet war nicht nur ein lokales Ringen um Rechte, sondern eine strategische Bewegung, die das internationale Recht herausforderte. Die von ihm 1985 gestartete Kampagne, bei der 15.000 Unterschriften gesammelt wurden, war der erste große Schritt, um die Stimme der Türken Westthrakiens in die Welt zu tragen. Besonders bezeichnet war sein Vorgehen im Jahr 1987 bei einer in Thessaloniki veranstalteten Konferenz zu Demokratie und Menschenrechten. Dort verschaffte er sich als Journalist Zugang und verteilte diese Dokumente in englischer Sprache an die Teilnehmer. Dies bewies seine strategische Klugheit und Furchtlosigkeit. Der Preis für diese Taten ließ nicht lange auf sich warten. 1988 wurde er wegen angeblicher Verbreitung falscher Nachrichten zu 30 Monaten Haft und einer Geldstrafe von 100.000 Drachmen verurteilt. Diese Verurteilung war eines der deutlichsten Zeichen jener Zeit, in der die griechische Justiz die Freiheit, Rechte einzufordern, als Sicherheitsbedrohung betrachtete. Das Gerichtsverfahren im Jahr 1990 wurde als Tragödie in die moderne europäische Rechtsgeschichte eingetragen. Sadık Ahmet wurde allen deshalb zu 18 Monaten Haft verurteilt, weil er die Bezeichnung Türke verwendete und die ethnische Identität der Minderheit betonte. Dies war der Höhepunkt einer Politik der systematischen Identitätsleugnung, bei der ein Staat seinem eigenen Bürger seine Identität verbieten wollte. Im Gerichtssaal erklärte er, obwohl er seine Freiheit hätte erlangen können, wenn er nur ein einziges Wort widerrufen hätte, die später berühmt gewordenen Worte, Ich werde abgeführt, weil ich ein Türke bin. Wenn Türke zu sein ein Verbrechen ist, dann wiederhole ich es hier. Ich bin ein Türke und werde es bleiben. Mit dieser Botschaft wende ich mich an die Minderheit in Westthrakien und sage ihnen, dass sie nicht vergessen sollen, dass sie Türken sind. Die menschliche Dimension dieses Kampfes verwirkte ich in den Gefängnisbesuchen der Familie Ahmed. Wenn Sadık Ahmed zu Hause oder im Büro war, ließ er seinen Sohn Levent stets den letzten Schluck seines täglich getrunkenen Nescafé, ein liebesvolles Vater-Sohn-Ritual. Doch beim ersten Besuch im Gefängnis reichte Sadık Ahmed seinem Sohn den randvoll gefüllten Becher und sagte, Levent, trink du das. Von nun an bist du der Vater unserer Familie. Dies war nicht nur die Übergabe eines Cafés, sondern die Vererbung einer schweren Verantwortung an ein Kind. Im selben Zeitraum trug seine Ehefrau Işık Hanım bei jedem Gang zur Gefängnistor in Thessaloniki bewusst rot-weiße Kleidung. Mit dieser Farbwahl sandte sie ihrem hinter Gittern sitzenden Mann und dem Unterdrückungsregime draußen eine stille, aber unerschütterliche Botschaft der Zugehörigkeit. Die Stärke Sadık Ahmeds an der Wahlurne führte dazu, dass das demokratische System gegen ihn als Waffe eingesetzt wurde. Nachdem er bei den Wahlen im Juni 1989 mit 22,467 Stimmen als unabhängiger Abgeordneter gewählt worden war, wurde seine Kandidatur bei den Wahlen im November 1989 unter dem Vorwand fehlender Unterlagen durch kurzfristige Manöver annulliert. Doch dieser Druck wirkte gegenteilig. Die von Ahmed unterstützte Liste erhielt 35.000 Stimmen und bestätigte damit den Volkswillen. Daraufhin wurde eine in keinem anderen europäischen Land existierende 3% Landeshürde gesetzlich eingeführt, allein um seine Wahl zu verhindern. Der Unfall vom 24. Juli 1995 war das letzte Glied in dieser Kette des Drucks. Ahmed verlor nahe Susurköy sein Leben, als plötzlich ein Traktor von einer Nebenstraße herausfuhr und mit ihm kollidierte. Dass seine Frau Işık Hanım ihn kurz zuvor mit den Worten gewarnt hatte, Sadık, dort wartet ein Traktor, er könnte plötzlich herausfahren, ließ die Vermutung verewigen, dass es sich nicht um einen einfachen Verkehrsunfall, sondern um ein geplantes Attentat gehandelt haben könnte. Dr. Sadık Ahmed hinterließ ein halbgeleertes Glas Kaffee und einen Identitätskampf, dessen Preis er mit seinem Leben bezahlte. Sein Kampf ist heute in Westthrakien und auf dem Balkan die erste Referenz, wenn von Minderheitenrechten die Rede ist. Dieser mit der Präzision eines Chirurgen geführte politische Einsatz bewies der ganzen Welt, dass individuelle Rechte universelle Menschenrechte sind. Seine Lebensgeschichte stellt bis heute dieselbe entscheidende Frage: Ist die Identität eines Menschen so wertvoll, dass man dafür sein Leben opfert? Für Sadık Ahmed wurde die Antwort auf diese Frage mit dem letzten Atemzug an jenem dunklen 24. Juli besiegelt. Sie hörten eine Bewertung des Experten für internationale Beziehungen, Dr. Cemil Doğaç İpek.
Persönlichkeiten der türkischen Welt.
Die Stimme Türkiyes ist wie in der Vergangenheit auch in der Gegenwart mit Ihnen.
Tutturmuşum, duyuyorsun değil mi? Çalacak bir kapım yok, mutluluğa hasretim. Artık sokaklar benim, biliyorsun değil mi? Zaman akmıyor sanki, saatler durmuş bugün. Sonsuz yalnızlığımda, bir tek sen varsın bugün. Ya dön bana artık, duyuyor musun beni? Ya çık git dünyamdan, anlıyorsun değil mi? Ya dön bana artık. Geçip gitti rüyamdan, anlıyorsun değil mi? Bir resmin kalmış bende, tam ortadan yırtılmış. Hani siyah kazaklı, biliyorsun değil mi? Gözlerinden süzülen birkaç damla anıda senin sıcaklığın var. Anlıyorsun değil mi? Zaman akmıyor sanki, saatler durmuş bugün. Sonsuz yalnızlığımda bir tek sen varsın bugün. Ya dön bana artık, duyuyor musun beni? Ya çık gittin yandan, anlıyorsun değil mi? Ya dön bana artık, duyuyor musun beni? Ya çık gittin yandan, anlıyorsun değil mi? Zaman akmıyor sanki, saatler durmuş bugün. Sonsuz yalnızlığımda bir tek sen varsın bugün. Ya dön bana artık, duyuyor musun beni? Ya çık gittin yandan, anlıyorsun değil mi? Ya dön bana artık, duyuyor musun beni? Ya çık gittin yandan, anlıyorsun değil mi?
Die Stimme Türkiye's. Wir senden in die Welt.
Somit geht die deutschsprachige Sendung von TRT zu Ende. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Player Türkiye'nin ses radyosu. Gipleyer, Türkiye'nin ses radyosu.